Basel hat gestern seinen ersten Einsatz in der Europa League Gruppenphase. Dann haben wir die Transferpolitik von der Super League als Thema. Und schlussendlich auch noch etwas, das bereits schon trotz der jungen Saison wieder für rote Köpfe auf dem und neben dem Platz sorgt. Das ist der Wahr. Hallo miteinander und recht herzlich willkommen zu der Sendung Heimspiels. Herzlich willkommen gebe ich natürlich da weiter in meine illustre Runde. Der Alex Frey, Rekordtorschütz von der Nazi mit 42 Treffern, einer der erfolgreichsten Spieler, die wir hier in unserem Land haben. Da von meiner anderen Seite, ich weiss gar nicht, wo anfangen, einer der erfahrensten Trainer auf Schweizer Boden, wobei du auch Erfahrungen hast dürfen im Ausland, das heisst in der Bundesliga sammeln. Und dann noch vis-à-vis von mir ein Herr, der mit 14 sich schon am Journalismus verschrieben hat und jetzt Chefredakteur ist bei Blue Sport, der Andreas Böhni. Auch dir ganz einen schönen guten Tag. So, wir starten gerade mit einem Rückblick, und zwar schauen wir auf gestern Abend. Ich habe es gesagt, erster Einsatz vom FC Basel in der Europa League Gruppenphase, wo man dann 2-1 gegen den SC Freiburg verloren hat. Da sieht man das 2-0, ein Millimeter-Entscheid, wie man das so schön sieht und sagt. Und dann noch das eine Goal von Basel, vom Otele. Wunderschön, wo man unter anderem auch dürfte oder könnte als Tor des Monats einbuchen. Ja, meine Frage gerade an dich, Alex. Die Favoritenrolle war eigentlich klar vergeben im SC Freiburg gelegen. Haben Sie die Favoritenrolle wahrgenommen oder siehst du eher, es war nicht so klar auf dem Feld, wie es eigentlich auf dem Papier hätte sein sollen?
Ich hatte das Glück, schon gestern hier zu sein und den Match ein bisschen begleiten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Freiburg einen super Match gemacht hat, sondern eher der FCB Paroli geboten hat. Der FCB hat sich sehr gut verkauft. Die Frage war, auch gestern im Studio, hat Freiburg immer noch einen Zacken zulegen können? Die Antwort haben wir nicht unbedingt gehabt, aber ich glaube, dass man einen guten FC Basel gesehen hat. Nicht einen sehr guten, aber einen guten FCB.
Die Frage würde ich jetzt aber gerne schnell aufnehmen. Hat in dem von Freiburg, sind sie noch ein bisschen auf dem Bremspedal gestanden gestern, oder ist Basel so gut gewesen, dass, wie der Alex sagt, Paroli geboten worden ist?
Ich glaube schon auch, dass Basel den Gegner sehr klar und gut studiert hat. Sie haben vor allem auch nach dem Wechsel, wo sehr gut gewesen sind, haben sie noch einmal können zulegen. Aber natürlich, wenn du von der Physis her schaust, ist, ja, sind schon stärker gewesen. Also,
die Physis, die du Andreas gerade noch weitergeben, heute in den Medien liest man, der Scheck sei physisch nicht parat gewesen oder sei vielleicht nicht ganz auf dem Level gewesen, wo man erwartet hat. Was sagst du
dazu? Ja, ich glaube, der Scheck hat mal die ganze Schweiz letztes Jahr verzaubert, aber international ist natürlich dann wieder nochmal ein anderer Faktor, oder? Das ist ja das, was der Murat Yakin, dass er ihn eigentlich als Joker gesehen hat, oder? Nicht mehr auf dem Niveau. Aber ich glaube, der Scheck kann immer den Unterschied machen. Aber es ist sicher so, dass die Gegner ihn sehr genau studieren inzwischen. Oder? Letztes Jahr bist du auf Basel gekommen, im ersten Jahr brennst du wie eine Fackel. Im zweiten Jahr wissen alle, dass er auch der entscheidende Mann ist und dementsprechend stellst du dich auch darauf ein.
Wenn man auf dem Papier schaut, ist es eigentlich recht klar. 150 Millionen hat der SC Freiburg als Kapital, das man damit wirtschaften kann. Basel ist gerade mal die Hälfte. Dann ist es ja eigentlich logisch, dass man nicht die Leistung kann erwarten vom FC Basel in einem internationalen Spiel. Oder eben gegen so einen grossen Gegner. Gerade so einen grossen Gegner, der vor allem in der letzten Saison in der Bundesliga recht gute Leistungen auf den Platz gebracht hat.
Gut, man muss das ein bisschen trennen. Also der SC Freiburg ist mit 150 Millionen Euro Budget im Mittelfeld in der Bundesliga und nicht im oberen Drittel. Und der FCB ist ein Spitzenklub. Aber der FCB hat auch verhältnismäßig, muss man anerkennen, immer ein bisschen in den letzten ein, zwei Jahren sehr gute Transfers gemacht. Die meisten haben funktioniert. Problematik ist einfach immer, sie sind da und gehen wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Geld allein, es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Geld allein nicht eine Garantie ist für Erfolg. Du kannst auch unglaublich viele Fehler machen, wenn du Geld hast. Freiburg macht es super in der Bundesliga. Und da ist einfach die Differenz gestern war, so der tägliche Rhythmus im Training, so ein bisschen jeden Samstag, wie Freiburg müssen, an die Grenzen zu gehen, zum Bestehen in der Bundesliga. Und der FCB, ja, kann man glaube sagen, muss nicht jeden Samstag an die Grenzen gehen, um dass er seine Spiele in der Super League gewinnt.
Ist das ein Punkt, wo man vielleicht, ich muss sagen, weil die Super League nicht ganz das Niveau natürlich hat wie in der Bundesliga, dass das jetzt am Basel vielleicht auch gestern ein bisschen zum Verhängnis geworden ist?
Ich denke sicher auch. Und der FC Basel muss natürlich noch eine Mannschaft sich kennenlernen, weil es hat sich einiges verändert seit letztem Jahr schon wieder. Und ich glaube, da ist auch Freiburg eine Stufe weiter. Und darum hat man auch gewisse Dominanz nachher gesehen. Vielleicht nicht in den Zweikämpfen, nicht in der Spielart, aber einfach in der Festigkeit, die die Mannschaft angebracht hat. Und das ist das, was sicher ein Vorteil natürlich immer ist, wenn eine Mannschaft kompakt ist.
Genau, das wird sicher nachher noch ein Thema sein. Bis zum nächsten mit der Transferpolitik. Ich will aber gleich noch mal schnell auf das zurückkommen. Eine Mannschaft, die sich neu hat müssen kennenlernen. Man hat letztes Jahr den Scheck geholt. Du hast das bereits angesprochen, Andreas. Es war einer, der die Mannschaft aufgerufen gerüttelt hat, viel auch in der Fankurve, in der Muttensenkurve oder im Umfeld vom FC Basel, sagt man, ohne ihn hätten wir den Titel nicht erreicht. Und jetzt kommt es aber so, dass wir eine Saison oben drauf legen. Ja, und ist der Scheck immer noch der, der die Mannschaft zu Höchstleistungen antreiben kann? Also, wie es jetzt der Alex gerade gesagt hat, in der Bundesliga sind es die anderen Teams. Ist es bei uns vielleicht also, auch der Scheck?
Nein, als Leaderfigur ist ja völlig unglaublich, wenn er vorangegangen ist letzte Saison. Das hätte, also vom Charakter her hätte man es auch nicht unbedingt können so extrem erwarten. Das hat es wirklich sensationell gemacht. Ich glaube einfach, die Basel-Mannschaft ist schlechter als vor einem Jahr. Du hast einen Kevin Carlos abgegeben, der eigentlich schon sehr ein gefährliches Element hätte können sein, auch, wo wahrscheinlich für mich eher die Nase noch ein bisschen vor dem Ajeti hatte insgesamt. Du hast einen Broschinski geholt, der jetzt nicht zündet. Du hast den Traoré fällt, glaube ich, auch in vielen Spielen sehr. Auch ein KD, weißt du, am Schluss hat er Konstanz drin gehabt. Also relativ gute Konstanz über Jahre. Im Moment ist die Mannschaft noch nicht dort, wo sie war.
Sind wir eigentlich schon im nächsten Thema? Ich darf ich eigentlich schon das nächste Thema anschauen? Wir sind schon in der Transferpolitik, die jetzt Andreas anspricht. Das ist ein grosses Thema bei uns in der Schweiz, weil wir unsere Liga ja immer so ein bisschen als Ausbildungsliga betiteln. Das heisst, kaum kann einer mal den Böllen richtig am Fuss behalten, dann wird er bereits schon wieder verkauft. Sind wir wirklich die Ausbildungsliga im europäischen Vergleich?
Also wir sind sicherlich zur Ausbildungsliga geworden. Und das, aber da muss man 20 Jahre, 25 Jahre zurückgehen. Das, was mir einfach fehlt, mir ist bewusst, ich muss es so sagen, mir ist bewusst, dass viele Klub angewiesen sind auf Transfereinnahmen. Weil vor 25 Jahren, und das weiss der Martin auch, oder noch länger, 30 Jahre, hat man einen Mäzenentum gehabt. Man hatte einen Gilbert Facchinetti bei Xamax, du hast einen Sven Hotz beim FCC gehabt, du hast bei GC Rainer Egut gehabt, also du hast immer Leute gehabt. Ich sage mal, ob spitz gesagt, Geld spielt keine Rolle, wir tun es jetzt im Fußball, oder? Weil die Mannschaft, als ich dann angefangen habe, Super League zu spielen, hat jede Mannschaft 3-4 Cracks drin gehabt, manche Mannschaften sogar 7-8. Wo du gar nicht rausgekommen bist, ja, wenn der nicht gut spielt, dann spielen aber die super. Also, da rede ich GC, Richard Nunez, Richie Cabanas, Bernd Haas, Mark Hodel. Das sind Cracks gewesen. Und so hast du jede Mannschaft durchgehen und jede Mannschaft hat 4-5 von denen gehabt. Das hast du heute nicht mehr. Da gibt's einzelne Ausnahmen, wo vielleicht noch, wie St. Gallen mit einem Görtler, jetzt langsam so, schauen wir mal, wo der Weg anführt, wie ein Vogt. Und auch Leute, wo du dich als Fan kannst identifizieren. Und wir sind zwungenermassen, weil das Mäzenentum ein bisschen zurückgegangen ist, vor allem das Schweizer Mäzenentum. Und das ausländische Mäzenentum oder die ausländischen Investoren, ist relativ klar, was die wollen. Die interessiert es doch nicht, ob ein Schweizer Spieler 75 Match gemacht hat in der Super League und wir verkaufen ihn dann, sondern sie interessiert es hauptsächlich, man hat einen und wir verkaufen ihn wieder. Mhm. Und das führt aber dazu, dass die Identifikation auch ein bisschen verloren geht. Und viele, ich habe das gestern ein bisschen geschaut, auch beim FCB, ich glaube, wir sind auf 22, 23 Spieler, die im Kader gewesen sind gegen den SC Freiburg, sind es, glaube ich, 10 Schweizer Spieler gsi, also weniger als 50%, und in diesen 10 3 Goalie. Also, das ist nicht ein Vorwurf, aber mir fehlt schon ein bisschen in der Transferpolitik, bis auf den FC Luzern und St. Gallen, wo das hat, mir fehlt schon ein bisschen so die klare Identität, die klare Philosophie, was will man effektiv.
Aber das hat nicht unbedingt mit den Clubs nur zu tun, oder? Wenn du es vergleichst, damals, wo Gigi Jüri dich ja geholt hat, da war es auch mit Zehnertum, in dem es nicht sehr viel Geld für dich ausgeht, darf man sagen, auch zu Recht im Nachhinein.
Willst du es nochmal sagen?
Ja, zu Recht. Ein Granit Xhaka. Wenn du ein Sunderland hast, wo halt, ich weiß auch nicht, England ist, glaube der Durchschnitt 150 Millionen Fernsehgelder. Ich meine, dann hat er eine andere Option. Du bist mit 29 knapp 30 gekommen. Er ist 30, jetzt, ja. Er wird jetzt 33, oder? Und es ist für ihn, dass ein Club schon hemmbunden. Wenn du so Player nachher wie ein Sunderland, ein Aufsteiger aus der Premier League auf dem Markt hast, ist zu eurer Zeit auch noch ein bisschen anders gewesen. Neben dem, dass für Gigiuri wahrscheinlich auch nicht die Rolle gespielt hat, ob jetzt du noch eine Million mehr oder weniger überkommst, oder?
Das kann ich nicht beurteilen. Das weisst du ja anscheinend besser. Die Problematik da drinnen ist, es hat schon, wir haben schon Schweizer Spieler, die gut sind und die Karriere machen können. Das haben wir. Du musst ihnen aber auch ein Stück weit die Plattform geben und auch die Chance geben. Ich weiss nicht, vielleicht ist es mehr sexy, wenn einer aus der zweiten Mannschaft von Arsenal, Bologna oder irgendwie, weiss ich nicht, Villarreal kommt, als einer, wo du irgendwie entdeckst beim SC Kriens, Schaffhausen oder weiss nicht was. Also zum Beispiel, ein Paradebeispiel für mich, der hat jetzt zwar noch nicht den Durchbruch gemacht, der Marc Giger, oder? Wo hat müssen von Schaffhausen zu Union Saint-Gilloise, wenn es mir recht ist. Das ist für mich unerklärlich, wie das möglich ist, dass so ein Spieler nicht zuerst 50 Spiele in der Super League macht.
Aber ich wollte schon, es klingt jetzt alles ein bisschen negativ über unsere Transferpolitik da in der Schweiz oder in der Super League. Ich würde aber gerne dann gleich schnell herausheben, dass, wo wir vorher gerade beim FC Basel waren, oder du auch bei der Gigiuri, der FC Basel, das ist so ein bisschen, das ist High-End von der Transferpolitik also in der Schweiz. Oder?
David Degen hat 70 Millionen Reingewinn gemacht. Das muss man einfach mal auch anerkennen. Gell? Also weißt du, was da für ein Mind dahinter ist, was du für Spieler holst und wie du das zusammensetzt, Meister wirst und dir das Geld rausholst. Das ist alles super. Ich glaube, da Basel, die Clubs, die so riesen Druck haben, die sehe ich zum Beispiel weniger kritisch als die ganze Challenge League. Aber da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu. Weil in der Challenge League wird man viel zu wenig auf die jungen Schweizer gesetzt, von ganz vielen Clubs.
Achtung, ich habe mit dem nicht eine Kritik im Sinn von David Degen falsche Clubphilosophie. Überhaupt nicht. Das ist eine Clubphilosophie. Und sie ist zwungenermaßen so entstanden, aufgrund von dem, was er den Club auch übernommen hat. Ich bin einfach der Meinung, dass es durchaus Platz hat, auch für Schweizer Spieler, bevor ich irgendwo das Nummer 37 von Arsenal, London oder von Neapel hole.
Also würdest du jetzt einen Vogt zu Basel holen, zum Beispiel? Hm?
Das wäre der logische Schritt.
Ja. Absolut.
Das wäre der logische Schritt.
Das muss ein Verein auch wollen, in dieser Struktur in so Transfer wollen machen. Es ist natürlich sicher, zum Verkaufen ist es einfacher, wenn du einen Spieler aus der zweiten Liga Spanien holst und den probierst weiterzubringen. Du hast vielleicht eine andere Visibilität, wo der Spieler den kannst gut anbieten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du vorhin gesagt hast, ältere Spieler, die jungen Spieler, die brauchen auch die älteren, erfahrenen Spieler, um die auch können zu integrieren. Und ich glaube, dort ist vielfach der Schwerpunkt, dass ein Trainer, der selber unter Druck ist, lieber einen erfahrenen Spieler drin hat, wenn er noch ein, zwei Junge weiterentwickelt. Aber gestern hat man auch gesehen, das macht der FC Basel gut. Sie haben auch einen Jungen, C, wieder reingebracht, dass er sich da international können zeigen konnte. Und ich glaube, das sind dann schon die Wege, wo der FC Basel schon auch in der Schweiz ganz klar führend ist.
Martin, du hast gerade den Trainer angesprochen. Ist es wirklich der Trainer? Das ist jetzt meine Frage in der Runde. Wo der Druck gespürt? Oder ist der Sportchef oder der Präsident? Weil das haben wir ja, wenn wir auf unser nächstes Beispiel eingehen, der FC Zürich, haben wir das ja, genau als, man sieht es dort eigentlich schwarz auf weiß, dass nicht einmal der Trainer ist, sondern dass vielleicht eben der Sportchef und der Präsident ein bisschen mehr im Fokus stehen, was das betrifft, was die Transfers angehen.
Also ich glaube, dass, wenn man jetzt auf den FC Zürich geht, dann weiss ich ja das selber. Ich kenne ja den Milos auch und ich weiss, dass der Milos ein unglaubliches Netzwerk hat. Also das heisst, auch er kennt die Spieler. Was man nicht da drinnen nicht ganz vergessen darf, es braucht eben, oder eine andere Frage, haben wir in der Schweiz die Manpower, um die Spieler effektiv so zu durchleuchten, ob sie effektiv dann zum Club passen? Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, hat man aber auch die Geduld, dass so Spieler, es gibt Spieler, die brauchen 20 Matches vielleicht. Oder stempelt man sie schon ab und sagt, okay, wird wieder ausgelehnt und muss wieder gehen.
Du redest jetzt von Schweizer Spielern?
Nein, auch ausländische Spieler.
Ist das mental oder ist das physisch, sportlich? Wo glaubst du?
Es hat auch mit der Konstellation zu tun, wie du vorhin gesagt hast. Es gibt manchmal sehr gute Spieler, die passen aber nicht in die Mannschaft hinein. Also es sind nicht nur die fußballerischen Werte, es sind auch die zwischenmenschlichen Werte. Es sind auch Werte, wo ein Spieler kommt und sich auch gegen Widerstände wehren kann, indem er sagt, okay, ich habe zwar vielleicht nicht so gut gespielt, aber ich will mich verbessern. Und der andere hat zwar nicht so gut gespielt, weil der mir nicht die Bälle gegeben hat. Also auch dort gibt es extrem viele Sachen, die man halt in einer so Kaderplanung muss berücksichtigen muss. Aber es ist ganz wichtig, dass man die fehlenden Elemente, wo man ein Verteidiger hat, nicht die gleichen Attribute wie ein Stürmer. Und ein Stürmer hat nicht die gleichen Attribute wie ein Mittelfeldspieler. Und ich glaube, das geht dann schon wieder ins Handeln rein vom Trainer. Mhm. Also das ist die tagtägliche Arbeit. Und ein Trainer natürlich ist eine grosse Arbeit, die er muss haben.
Dann würde ich die Frage noch anders stellen. Was macht denn der FC Basel besser als der FC Zürich? Brennt dir etwas auf der Zunge?
Ja, aber wahrscheinlich geht es irgendwo um die menschliche Einschätzung irgendwie. Das ist eben David Ding, hat er irgendwie das schon gefunden, extrem gut. Was passt jetzt genau in die oder?
Ich glaube, da muss man schon auch sagen, da ein bisschen habe ich das auch verfolgen. Ich glaube, der David streitet auch gerne mit anderen, um ihre Meinung rauszukommen. Es ist auch Dani Stucki nebendran, der auch sehr eine eigene Persönlichkeit ist. Es ist ein Rudi Zbinden, der über all die Jahre natürlich auch die Erfahrung in verschiedenen Vereinen und ich glaube, so ein bisschen die positive Streitkultur, die haben sie dazu bewegt, auch, dass sie in den letzten Jahren wirklich, und wir haben auch zusammen dürfen, ja gesagt, heute ist der Chef von mir da, dass man hätte, der ehemalige, ja, dass man hätte dürfen, dort auch Spieler mitentwickeln, wo wirklich grosses Potenzial hatten. Und der Weg hat sicher ein bisschen aufgezeigt, im FC Basel, dass der funktioniert hat. Aber jetzt, international, ist die Mannschaft einfach noch nicht zusammengewachsen.
Aber es ist ein bisschen zu einfach, Achtung, es ist ein bisschen zu einfach, immer fordern, ja, Schweizer Spieler, Schweizer Junge. Also die Schweizer jungen Spieler müssen natürlich auch, wie ein ausländisches Spiel, alles dafür machen, dass du auch in die erste Mannschaft kommst, dass du nachher in der ersten Mannschaft bleibst und dass du in der ersten Mannschaft spielst. Und dort, muss ich sagen, haben wir ungemein Nachholbedarf in zwei Sachen. Das ist in der Technik, auch gestern im Match Freiburg gegen Basel, unfassbar viele technische Fehler. Und das Zweite in der Persönlichkeit. Das sind die zwei Kriterien.
Haben wir das Potenzial nicht in der Schweiz? Das ist noch schwierig, jemanden zu fragen, der Rekordtorschütze ist.
Und ja, aber Achtung, was heisst nicht das Potenzial? Wir haben Potenzial schon. Also, man hat ja nicht die letzten 25 Jahre alles falsch gemacht. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Und beim FCZ auch. Also, wir fallen Rodriguez ein, Mehmedi, Cemaili. Also, auch die haben eine gute Arbeit gemacht. Was man aber merkt jetzt, ist so ein bisschen in diesen Generationen, ich tue es jetzt sehr kritisch sagen, es ist ein Stück weit eine Genügsamkeit da. Und das ist ein bisschen das Problem auch von vielen Jungen, dass der Hunger an sich denen Widerstand stellen, die Widerstand auf die Seite schieben und sich durchsetzen. Das ist heute. Das
ist aber gesellschaftlich, oder?
Also, Gesellschaft ist nicht nur absolut. Also, weißt du, wenn ich ein Schweizer, ich kann es ja an meinem Beispiel nehmen, wobei ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber als plausibles Beispiel. Ich würde meinem Sohn sagen, wenn du nicht Profi wirst, dann gehst du halt arbeiten und hast einen tollen Job oder gehst studieren. Diese Möglichkeit hast du. Viele Spieler, die wir holen, haben in ihrem Leben gar nie die Möglichkeit gehabt, sondern sie haben nur den Fußball, um den sozialen Aufstieg zu haben. Und da ist der Hunger einfach automatisch einander.
Aber sie haben, also wenn ich das Gefühl habe, eben die Jungen, du hast zu viele Leute, die haben selten kritische Leute um sich herum. Sie haben nur Schulterklopfen.
Ja gut, das kommt ja dann dazu.
Sie haben Leute, die einen Puderzucker in Arsch blasen, hat der Hoeneß mal gesagt.
Ja.
Und das ist nicht gesund. Du musst ja Widerstand auch haben vom Vater, der sagt, das ist schlecht. Wenn der Vater immer sagt, du hast völlig recht, der Trainer liegt wieder falsch. Und dann kommt der Berater und sagt, ja, der Trainer ist gar nicht.
Gut, ab und zu werfen sie noch Schirm von der Tribüne.
Ja, gut, das ist jetzt.
Nein, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man vielfach nur an den Fehlern orientiert sich, über Spieler unterhalten. Und nicht, was eigentlich auch dazu braucht. Und Die Tendenz habe ich sicher in den letzten Jahren ein bisschen erleben, obwohl vielleicht ein bisschen älter. Sagen wir, ja, früher war das anders gewesen. Ja, gewisse Sachen. Fußball ist immer noch ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Und ich sehe einfach, dass die Jungen, wenn man sie kritisiert, nicht kritikfähig sind. Sie sind aber sehr dankbar, wenn man ihnen Lösungsansätze bringt. Und das ist das, was man vielfach heute kritisiert, ohne Lösung. Und ich denke, da müssen wir vor allem im Fußball, auch als Trainer, wir sind nicht Übungsleiter, die 300 Übungen auswendig kennen, sondern wir müssen auch das Gespür haben, dass wir einen Jungen auch begleitet. Und das ist nicht nur immer lieb und nett und streicheln, sondern ehrlich auch die Meinung auch sagen. Und ich glaube auch, dass wir nicht so dekadent sind, auch die Jungen, dass sie nicht merken, ob sie heute alles gegeben haben. Aber sie müssen das irgendwo verkaufen. Mama, ich kann alles geben. Es langt dann einfach nicht.
Wo lernen Sie das, Martin? Lernen Sie das bereits schon in der obersten oder beziehungsweise in der Super League? Oder müssen wir dort vielleicht schon ein bisschen früher und ein bisschen tiefer anfangen? Ob das jetzt in der Academy ist, ob das jetzt in der Challenge League ist, wo fängt man dann mit dem an?
Ja, ich finde, es vielfach ist das natürlich auch schon von daheim aus auch. Und das ist, wie ich vorhin gesagt habe, vielfach mit den Jungs daheim. Und es ist noch niemand daheim, weil ich verstehe das auch. Aus finanziellen Gründen vielleicht beide gehen arbeiten oder müssen arbeiten. Also wo willst du deine Sorgen und Ängste erzählen? Also gehst du vielleicht in den Fußballclub, hast dort ein paar Kollegen und dort geht es halt dann auch gleich. Mit nett, schön, alles, aber es geht doch dort auch ums Wollen gewinnen. Und man muss ihnen auch zeigen, wie sie gewinnen können, aber auch, wie sie mit Niederlagen umgehen können. Und das ist vielfach sicher strukturelle Frage, die wir auch haben.
Sie fangen manchmal nicht bei sich selber an, oder? Das ist mein Eindruck.
Sondern
bei anderen.
Es ist einfacher zu sagen, du bist schuld, aber es zeigen immer noch drei Finger auf mich. Also, ich kann immer sagen, du bist schuld und sollte das mal ein bisschen anschauen.
Ja gut, dann können wir eigentlich schon das Thema wechseln, weil wir sind eigentlich schon wieder mitten drin. Es geht nämlich genau darum, um das letzte Wochenende. Wir hatten Göpp-Wochenende gehabt. Dort ist die Super League mehrheitlich auf Unterklassik, also auf Challenge League getroffen. Es war ein Desaster aus Augen von Super League. Das hat man noch nie gehabt. Da sieht man Bilder, wo der FC Zürich gegen Stade Nyonnais im Penaltyschiessen ausscheidet. Nachher haben wir aber zum Beispiel IB gehabt, wo gegen Aarau ausgeschieden ist. Da Aarau am Jubeln, weil es IB ausgerechnet war. Richtig hart war für den Loris Benito, weil er ja eine Herzenshälfte noch bei Aarau hat. Ja, ich kann es nicht anders sagen, es war ein Desaster. Seit 25 Jahren hat es das nicht mehr gegeben, dass fünf Super League-Club, unter anderem Thun, unter anderem Genf, Lugano, nicht mit dabei sind im Achtelfinale. Und da kommen wir eben genau auf das Thema, das wir jetzt schon gesprochen haben. Wieso wird die Schere immer kleiner zwischen Challenge League und Super League? Was ist der Grund? Alex, was ist in deinen Augen der Grund, dass die Schere so klein ist? Wir haben auch einen FC Thun als Aufsteiger, wo plötzlich die erste Runde, klar, es ist der Anfang der Saison, aber schon die erste Runde eine extrem gute Leistung zeigen gegen gestandene Super League-Club.
Ja, dort beim FC Thun ist die Antwort einfach. Plus minus ist die Mannschaft, die aus der Challenge League auf ist zusammengeblieben. Mit zwei, drei neue Spieler und der Rest kennt sich seit drei, vier Jahren, wo man auf das Ziel Aufstieg Super League geschafft hat. 23, 24 sind zwei, glaube ich, rausgefallen in den ersten zwei Göpperrunden. 24, 25 sind es auch zwei gewesen und dieses Jahr sind es fünf gewesen. Das internationale Geschäft kann es nicht sein, weil wir nur oder wenig Vertreter haben. Wenn es Mangel an Einstellung ist es noch dramatischer. Ich glaube aber, dass es ist effektiv kein Zufall. Und das immer wieder beim Hunger, bei der Persönlichkeit, beim Bewusstsein, Profi zu sein. Was muss ich machen? Weil die Jungs, die Super League spielen, die haben ja alle einen Traum, plus minus. He? Alle die zwischen 20 und 25 sind, wenn noch irgendwie noch immer ins Ausland. Also gut, dann sage ich immer dementsprechend bitte auch spielen und das jeden Samstag, unabhängig vom Gegner. Dass das machbar ist, sieht man ja, nein, ist anscheinend nicht machbar. Und die Challenge League ist klar, dass je mehr, ich sage mal, EU-Spieler du hast, teils Nicht-EU-Ausländer, gibt es ja dann eine Verdrängung. Das heisst, du hast keinen Platz für Spieler, die nachkommen. Also was machen die? Die gehen entweder ins Ausland oder sie gehen in die Challenge League oder werden ausgelehnt in die Challenge League. Da viele Spieler ja man hat in der Schweiz eine sehr gute fußballerische Ausbildung. Nachher sind wir bei den Details, warum es dann vielleicht eben für eine letzte eben nicht reicht. Aber eine sehr gute Ausbildung und die können alle eigentlich plus minus mit 19, 20, 18, 19 Challenge League spielen, ohne, ich sage jetzt nicht gerade ohne Probleme, aber sie sind fähig, Challenge League zu spielen und darum wird Challenge League eigentlich besser. Und bei der Super League bin ich nicht sicher, ob sie besser wird.
Dass sie eben vielleicht dort dann den Rückschritt macht, weil
also für den Verein bin ich absolut einverstanden, dass für den Verein mit, oder für die Challenge League mit 10 Vereinen, da wird man sich weiterentwickeln. Aber ich weiss nicht, ob die Jungen dann irgendwo Platz haben. Also wo kann es sie einsetzen? Ich weiss nicht, ob die Qualität nicht wird, auch verbessert werden, wenn du mehr in der Challenge League hättest. Damit du auch so viel ausbildest, irgendwo einen Platz hast, auf höherem Niveau können spielen.
Am besten wäre ehrlich gesagt, wenn du einführen, sie müssen 6 in der Startelf haben und 10 und 21 Spieler im Kader. Das wäre das Konsequente in dieser Liga.
Aber ich stelle dir Entschuldigung, zum Damm lassen wir schon auf das Thema kommen. Also wenn es mir recht ist, portugiesische Liga. Zweithöchste Liga hat 18 Mannschaften, kann das sein? Mhm. Also ab Platz 4 kannst du mir nicht eine nennen. Also wo liegt denn das Problem, dass du nach der Lehre oder nach deiner Schulausbildung, wie der Martin sagt, 14 Klub oder 16 der Challenge League hast und vielleicht ein Halbprofitum kannst stemmen? Das ist doch kein Problem.
Aber es ist kein Problem. Also weißt, wenn du jetzt schaust, ich weiss, ich habe zuletzt mit dem FC Wilmar gekriegt, einen Durchschnittslohn von knapp nicht einmal ganz 3'000 Franken. Ja, aber das ist ja schon genau, nicht stemmen. Wie würdest du das stemmen mit 16 Mannschaften, wenn Fernsehgelder noch kleiner werden?
80% sind aber ausgelehnt beim FC Wil.
Ja, natürlich. Ja, aber wenn ich in den Schweizer was spiele, die sagen, wenn du es mit 24 nicht geschafft hast, bist du bei uns eigentlich am falschen Ort. Das ist eigentlich richtig im Grundsatz. Ja. Ich finde einfach viel... Also weißt, du hast Clubs wie Aarau, Xamax, wo richtige Ziele haben, den Superliga-Aufstieg tun, oder? Wo man das plant, angeht. Alle anderen haben relativ wenig Druck. Und für das sind für mich alle anderen sehr wenig mutig im Setzen auf junge Schweizer Spieler. Und das verstehe ich nicht. Wenn irgendwie bei... ja.
Also ich kenne ein bisschen Zahlen auch natürlich im Ausland, in Deutschland, Regionalliga Bayern, wo der Sohn spielt, kenne ich ein bisschen Zahlen auch. Also... Das ist genau das. Wegen dem sind die nicht weniger hungrig, weil sie weniger überkommen. Aber die haben das Ziel, nach oben zu wollen zu gehen, oder? Und dort wird es noch einmal enger, oder? Aber wenn sie es dann geschafft haben, dann kann man sagen, okay, sie können sich vielleicht finanziell ein bisschen heben, aber fußballerisch musst du jeden Tag ans Limit gehen. Und ich glaube, das ist das, wo wir heute vielfach eben, machen schön 300 Fotos, 15 Filter. Und irgendwann musst du den Filter wieder wegnehmen, weil die Realität ist, oh, es lange nicht ganz, oder? Und ich denke, dort muss man, wie du sagst, auch ein bisschen ehrlicher, ein bisschen offener oder auch mit sich selber ein bisschen ehrlicher sein.
Ich wollte gerade noch auf das sprechen, was Alex gerade gesagt hat, Kaderplanung. Also bei Thun sagt er, dort ist der Fall ganz klar, die kennen sich 3-4 Jahre, darum spielen sie auch so zusammen. Wieso nimmt man dann das Erfolgsrezept nicht auch in der Super League an? Also weißt, wir haben kurz vor der Sendung noch darüber diskutiert, wie wir es gesagt haben, wir haben junge Spieler gehabt, die 3-4 Jahre in der Super League gespielt haben, 5 Jahre gespielt haben, sind dort gross geworden, bevor sie dann einmal den Schritt gemacht haben. Also wieso macht man dann das Erfolgsrezept, das in der Challenge League
ja eigentlich... Im Fußballverband ist ja relativ klar, ist der Schweizer Weg. Und der Schweizer Weg ist es so, dass du zuerst dich etablieren in der Super League, bevor du ins Ausland gehst. Jetzt muss ich aber, gibt es die andere Seite. Genau weiss ich es nicht, weil ich mit Remo Meier so ein Verhältnis habe, dass wir nicht über alles diskutieren. Aber ist es verwerflich am Schluss, dass Remo Meier, der jedes Jahr plus minus, sage ich mal, ein Defizit muss stopfen muss, indem dass man einen Pritschki nach 3 Super League Match mit irgendwie gefühlt 120 Minuten in diesen 3 Match für ein paar Millionen auf Parma verkauft.
Ist nicht verwerflich von Meier, ist einfach der Spieler schlecht beraten vielleicht in dem Zusammenhang.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja.
Vom Verein her kann ich das verstehen. Das Problem ist einfach, dass mir zu Realität, Anspruch klafft zu sehr auseinander mit der Wirklichkeit. Mhm. Das heisst, also der FC Thun ist ein Club, ich habe ja selber da gespielt, ich kenne ja das, wie das ist. Die sind jetzt vorne dabei, das wird sich einpendeln. Kann auch sein, dass es sich nicht wird einpendeln wird. Achtung, es ist ihnen zu wünschen. Aber im Normalfall, aber am Schluss interessiert es, wie soll ich sagen, ist es für sie keine schlechte Saison, wenn der FC Thun achten wird. Genau. Aber wenn der FC Zürich 8. wird, dann brennt der Baum. Wenn der FC Luzern 9. wird, brennt der Baum. Wenn der FCB 7. wird, brennt der Baum. IB dasselbe. St. Gallen plus minus auch. Weil irgendwann jetzt kommt ja der nächste Schritt auch beim FC St. Gallen. Bei Servet ist es so. Da sind wir aber schon bei der Hälfte der Liga. Ja, aber, dann hast du noch Lugano.
Aber weißt, ich verstehe die Nervosität. Ich habe mit der x-mal schon diskutiert. Ich verstehe die Nervosität wegen diesen Top 6. Das ist ein wunderbar schönes Spektakel auch für Fernsehen und für Medien. Aber jetzt bist du mal 7. oder bist du mal 8. Als St. Gallen und Luzern kannst du mal 7. und mal 8. sein.
Das sind sie ja letztes Jahr gesehen.
Ja, eben, aber wegen dem geht die Welt nicht unter. Wegen dem kannst du, also ich meine, jetzt haben sie auch junge eingebaut, die funktionieren.
Ja, aber dass du finanziell kannst, was machst du denn? Du verkaufst deine besten Rössli aus dem Stall, damit du irgendwo denkst, dass du wieder kannst mitheben kannst. Also es beißt sich also schon auch immer natürlich wieder. Oder?
Aber der Weg, oder? Im Prinzip wäre es schön für den Schweizer Fußball, wenn du darauf hin schaffst, das, was ein Xhaka gemacht hat, ein Shaqiri, ein, zwei, drei Jahre spielen. Sogar ja, gut, Champions League haben die noch gespielt.
Die Realität ist ja relativ, sie ist ja auch beweisbar.
Ja.
Also sagen wir, von all diesen Spielern, die raus sind, relativ jung, ohne grosse Superliga-Erfahrung, wer hat sich durchgesetzt?
Johan Tschuru von Carouge zu Arsenal.
Einen, weiter. Wir können das gerne diskutieren, aber ich weiß nicht, ob wir so lange Sendezeit haben. Johan Tschuru ist der Einzige. Und dann hat man irgendwann hat man noch gesagt, der Senderos, das stimmt nicht.
Ich habe
mit dem Senderos zusammengespielt, der hat 50 Matches gemacht zuerst.
Ja, ja.
Inklusive Europa Cup.
Aber das ist das Richtige, das ist ja der richtige
Absolut
Weg.
Also Shaqiri, ist das der richtige Chaka,
das alles richtig
Also alle gemacht. Anderen, die da früher schon auf Hoffenheim und Albacete und wie das alles geheissen hat, von Servet zu Lyon, Apost wieder heim.
Haris Seferovic.
Nein, der hat auch zuerst gespielt.
Ja, ein bisschen, aber wenig.
Nein, der hat
gespielt. Nassim Ben Khalifa.
Auch gespielt bei GC.
Gut.
Ich kann euch sagen, wir haben nicht so viel Sendezeit wie Alex, wenn ich gerne hätte. Wir machen ganz kurze Unterbrechung, kommen nachher aber mit einem sehr brisanten Thema zurück. Wie gesagt, unsere Liga ist noch nicht so alt. Wir haben erst sind jetzt in der 7. Runde an diesem Wochenende und bereits haben wir wieder rote Köpfe auf dem und neben dem Platz. Das wegen war. Das geht als nächstes bei uns Thema im Heimspiel. Herzlich willkommen zurück in unserer Heimspielrunde mit dem Alex Frey, mit dem Andi Wöhni und mit dem Martin Andermatt, der als Spieler mit GC Meistertitel gefeiert hat, Göpsi gefeiert hat. Du bist aber dann auch bei Schweizer Clubs an der Seitenlinie gestanden, hast Bundesliga-Erfahrung gehabt, bist mit Ulm aufgestiegen in die Bundesliga. Und apropos Ulm, dort haben wir dann noch ein schönes Bild gefunden von dir, wo ich eine Frage dazu habe. Genau, ich frage mich nämlich, ist das bei Ulm so Pflicht, dass wenn man dort als Trainer unterschreibt, dass man auch Platzwart muss sein?
Ja, ich denke, das ist ein typisches Bild, weil dort haben wir am Anfang alles müssen machen. Nein, es war natürlich auch ein Sponsorenfotel mit Gardena. Und die waren sehr nahe bei uns. Und mal den Rasen gemäht und zwischendrin mal den Gegner runtergemäht. Das ist auch gut.
Wenn du ein Ereignis, ein schönes Erlebnis von dieser Zeit bei Ulm zum Beispiel solltest du rausstreichen. Wir haben, wie du Alex vorher schon gesagt hast, wir haben nicht allzu viel Sendezeit.
Aber nein, ich weiss auf was, dass ihr ansprecht. Das 9-1, das wir verloren haben. Und beim einen Goal haben sie gleich noch gefeiert. Also gegen Leverkusen, das ist sehr speziell.
Das ist speziell.
Und ein paar rote Karten haben wir noch mal.
Was habt ihr für Anekdoten zum Martin? Du hast ja den Martin auch gut kennengelernt, beziehungsweise du kennst ihn gut. Er war dann auch dein Assistenztrainer bei Basel. Was schätzt du an ihm?
Ich habe ja jemanden gesucht, der ein Gegenpol ist. Und das ist der Martin absolut gesehen. Jemand eher ruhigeres, eher in einer Beobachterrolle, eher in einer Zuliefererrolle. Also das, was er sieht, mehr dann gesagt. Gleichzeitig auch ein Coaching für mich selber als Trainer gewesen. Und darum hat das relativ gut gepasst. Ja.
Passt das auch privat, wenn er euch sieht?
Nein, also, nein.
Uiuiui.
Nein, wir haben nicht viel Kontakt so privat. Nein.
Wenn es aufs Private geht, dann kommt der Andi Böhni zum Zug. Ihr kennt euch ja schon länger, gell? Ich glaube, es war Weil, oder?
Ja, das sind, glaube ich, auch etwa 22, 23 Jahre. Ja. Und eben, wir sind einmal, ich kann mich erinnern, wir sind einmal einen Testspieler gehabt. Nach dem Training sind wir mit dem Testspieler im Casa Grande in Weil kurz Mittagessen. Und der Testspieler hat geheißen, hast du durchgefallen nachher, Dino Topmöller.
Genau.
Wieso bist du eigentlich zu auf Weil gekommen? Wieso ist er durchgefallen bei dir?
Ja, das ist nicht bei mir allein durchgefallen. Wir haben auch dort schon entschieden, dass wir eigentlich eigene haben wollen. Und wir haben dort drei eigene forcieren. Und das Geld hat eigentlich dann nur gelangt für die drei eigenen und nicht für einen aus dem Ausland.
Also ist das sportliche Entscheidung finanziell?
Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
Du hast einen gross gefüllten Rucksack mit ganz vielen Erfahrungen drin, mit ganz vielen Anekdoten, mit ganz vielen Persönlichkeiten, die dich auch begleitet haben. Kannst du heute noch normal Fußball schauen mit dem Rucksack? Oder bist du immer noch an der Seitenlinie als Trainer oder vielleicht sogar als Spieler, wenn du ein Spiel schaust, wie jetzt gestern zum Beispiel Basel SC Freiburg? Kannst du das Spiel einfach geniessen auf dem Sofa? Dann gibt es vielleicht ein Bierchen auf der einen Seite, Chipspackung auf der anderen Seite und dann sagst du, ich geniesse 90 Minuten Fußball. Geht das überhaupt noch mit so einem Rucksack?
Nein, das geht schon. Vor allem mich interessiert auch vielfach eine Entwicklung, die ein Verein macht. Oder das, was sie vor dem Spiel gesagt haben, was sie machen wollen. Ob denn das auch so umgesetzt wird. Mich interessiert eigentlich mehr die Entwicklung, die denn die Leute machen. Also eben, viele Trainer heute unter Druck, erzähle ich viel. Sind ja dann immer Leistungen gefragt, wenn man sehr viel redet. Und das ist manchmal, verstehe ich auch, dass man in der Öffentlichkeit auch muss ein bisschen Futter geben muss. Aber ich bin dann eher der Typ, der dann schaut, okay. Vielleicht müssen wir das etwas anders machen. Und,
ist es schwieriger? Ja. Ist es schwieriger als früher?
Nein. Also,
oder anders einfach?
Es ist anders, das ist klar. Aber Fußball, die Passion, wenn man die hat, dann freut man sich. Und ich habe ja Enkel auch, die shooten. Also bin dort auch sehr gerne an der Linie und freue mich über alle ihre Einsätze, die sie machen.
Und bist du der ruhige Pol, den Alex vorher beschrieben hat, auch bei deinen Enkeln an der Seitenlinie?
Ja,
bist du wirklich der ruhige Pol?
Ja. Wenn, dann sage ich ihnen selber, du denkst, wie hast du es gesehen. Also, es ist immer einfach, zu sagen, ja, das hättest du so machen müssen. Also, es gibt im Fußball nie zweimal die gleiche Situation und darum gibt es nur ähnliche Situationen. Und darum eine ähnliche Situation, das würdest du machen, wenn es wieder so käme. Aber entscheiden wir nachher sie selber auf dem Platz. Und darum sage ich auch, an der Linienmenge ist sehr interessant. Der Trainer hat es gesehen. Wenn sie Vorsprung sind, sind sie die ganze Zeit an der Linie vorne. Und wenn sie eigentlich gefragt sind, wenn sie im Rückstand sind, dann sind sie hinten, dann haben sie nicht das gemacht. Kennen wir alles. Also rein von dem her ist das noch spannend, damit zu beobachten.
Wir haben noch einen Diskussionspunkt, den ich mit euch aufgreifen möchte. Einen sehr wichtigen, einen, der für rote Köpfe vor und auf dem und neben dem Platz sorgt. Und so auch vor zwei Wochen hat der Uri Forte sich nämlich wieder Luft verschafft über die Schiedsrichterleistung und vor allem auch über den VAR.
Der Gianforte, einmal mehr, hat er uns das Spiel verpfiffen und das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Man muss eine Linie haben. Man kann nicht einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Wo kommen wir da hin? Es fängt wieder so an wie das letzte Jahr. Also letzte Saison meine ich. Mhm. Und das geht nicht. Muss ich wieder anfangen, Sperren einsammeln oder was? Dass es wieder so funktioniert. Es geht einfach nicht.
Ich will gar nicht auf den Uri Forte eingehen oder auf seine Äußerungen, sondern ich will auf den Punkt eingehen, dass es eine Linie braucht. Man kann nicht einmal so, einmal so. Für das haben wir ja eigentlich Andi den VAR eingeführt, oder? Dass man eben eine Linie kann haben. Wir wollen nur schnell kurz so über Zahlen reden. 10 Entscheidungen. Früher hat vielleicht der Schiedsrichter von diesen 10 Entscheidungen 3 Fehlentscheidungen noch drin gehabt. Hat man irgendwie ein bisschen durchgehen lassen? Jetzt beim VAR erwarten wir aber, dass 100% da ist, dass 100% richtige Entscheidungen da sind. Für das ist der VAR eigentlich da. Du bist ein Befürworter vom VAR.
Ich habe Freude am VAR, weil du ganz viele Emotionen hast. Zuerst, wo etwas passiert, dann bangst, hast du wieder Emotionen und dann hast du die Emotion, wenn der Entscheid kommt. Ich finde das rein entertainment-technisch wunderbar. Und ich finde, ganz ehrlich, unsere Schiris machen es jetzt auch nicht so, nicht nur alles schlecht, muss man sagen. Also ich finde, für das Fehlerquote ist ja, also können Zahlen anschauen, es ist ganz sicher besser geworden. Und ich meine, früher hast du den Schiedsrichter, ich glaube, mal aus dem Espenmoos ausgeflogen mit dem Helikopter, weil wir Fan haben wollen auf und los. Heute regt sich Social Media Troll über den VAR auf. Ich kann sehr, sehr gut mit dem so leben.
Ja, früher hat man den Urs Meier von England ist er besucht worden vor dem Haus, weil er einen Fairentscheid gemacht hat. Und heute ist es mehr Entertainment. Ich wollte da die Frage an dich übergeben. Fan vom VAR oder kannst du die Diskussionen, die wir jetzt eben führen, auch auf dem Platz oder neben dem Platz, kannst du die ein bisschen verstehen? Wärst du lieber VAR-frei vielleicht jetzt, so wie wir es früher gehabt haben?
Ja, es ist natürlich eine gesellschaftliche Sache, dass man nicht mehr Verantwortung übernimmt, sondern die Verantwortung auch auf verschiedene Schultern schauen. Wenn ich das Bild hinten dran schaue, sehe ich natürlich sehr viele junge Leute, wo ich weiss nicht, wie manchmal die Fußball gespielt haben. Also muss man auch die Menschlichkeit hinter einem wahren. Es wird immer noch von einem Menschen hinten dran entschieden. Sicher haben sie ein bisschen länger der Zeit. Auf der anderen Seite, wenn es dann so Minuten fast noch zurückbuchstabiert wird, wenn wir irgendwo mal ein Foul gemacht haben und nach 20 Sekunden passiert das Goal, dort habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Aber es gibt sicher auch gute Momente, wo man dann wirklich sagen kann, weil das Goal ist nicht passiert, weil es ein Offside war. Und das weiss man, wie viel das, das manchmal bei einem Auf- und Abstieg kann bedeuten.
Also das, was du sagst mit den Leuten, mit den jungen Leuten und so, also ich finde auch, sie sollten, also ich fände es noch cool, wenn man mehr Fußballer einbindet. Ich würde dich noch sehen, Alex, abgesehen vom Warum, dem Adlerauge.
Müssen wir mal fragen, ja. Also ich, VAR ist ein Instrument, wo super ist. Ich finde es super, die Entscheidungen, Fehlentscheidungen haben sich unglaublich minimiert. Dort drin gibt es immer noch halt unglückliche Sachen, wie wir haben gerade nicht die Kameraeinstellung, um die genaue Linie zu ziehen. Vielleicht kommen wir in der Schweiz auch noch dort hin. Ich habe letztens am Samstag die Bundesliga geschaut. Dort hat man jeden Entscheid, wird über das Stadion übertragen. Vielleicht ist das auch ein Weg. Ich finde das sensationell. Ja, weil ich habe dann gemerkt, dass dort alle ruhig sind in Hoffenheim. Und genau gewusst haben eigentlich, Scheiße, der Kane kriegt den Penalty. Genau. Aber es war nichts, kein Theater. Ja. Nichts. Und vielleicht muss man, wenn du schreist, schon von Entertainment, vielleicht dort.
Also, sie
das darf nicht voll klar werden, aber gleichzeitig ein bisschen mehr den Zuschauer auch teilhaben.
Wir haben bei uns mal offen gelegt, wie kommuniziert wird in einem Heimspiel. Das habe ich sensationell gefunden. Die Offenheit hätte ich schon vor 10 Jahren also können vergessen. Aber jetzt hast du auch an der Club-WM hast du Bodycam von der Schiris gehabt, aber in Italien-Serie, aber nicht ganz, hast du es auch. Das ist einfach sensationell, wie die Schiedsrichter viel mehr das Gesicht bekommen im Ganzen. Und auch zu erklären im Stadion ist grossartig. Wir sind da natürlich auch ein bisschen konservativ im Moment unterwegs. Da darf man schon eine Scheibe, glaube ich, drauf legen, oder?
Ja, man verwechselt es natürlich schon mit dem American Football. Weil dort hast du nicht, dass das Spiel die ganze Zeit läuft, sondern es wird unterbrochen und dort hört man dann auch, eben, der geht dann in die Richtung und dann sage ich, okay, das ganze Publikum ist dabei in den Entscheidungen. Also ich finde, wenn man schon etwas macht, was sicher auch wichtig ist, dass man das dann auch
ich glaube, wenn ich noch einen Gedanken nicht darf sagen, ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich bin Fan davon, dass man die besten Leute am besten Ort einsetzt. Was ich nicht verstehen kann, wir haben mit Abstand den besten Schiedsrichter Sandro Scherer. Mit Abstand. Der Sandro Scherer hat letztes Jahr 11 Super League gespielt, pfiffen. Klar, geht zum Belastungssteuerung. Aber er hat nicht ein einziges Mal Basel-Liebe pfiffen, nicht ein einziges Mal Basel-Zürich. Ich finde das auch schade, wenn man dann ihn bei, ich weiß auch nicht, Thun-Sion oder so einsetzt. Während er viel im VAR ist. Natürlich muss man schauen, wegen der Champions League einsetzen und so. Aber ich finde, die besten Leute müssen bei den besten Matchen auf dem Platz stehen. Und ein paar Einteilungen haben wir mit Schiedsrichtern, die halt schon auch ein bisschen umstritten sind bei Top-Match, oder? Und dann hast du nachher halt manchmal Theater, weil die Trainer auch schon angespitzt sind manchmal, muss man ganz klar so sagen.
Ist es dann so, dass man einfach mehr Sandro Scherer bräuchte?
Ja, natürlich. Nein, aber mehr ein Sandro Scherer bei Topspielen auf dem Platz, finde ich. Mhm. Ich finde, du musst den Sandro Scherer nicht bei Thun-Sion einsetzen. Mhm. Du musst ihn einsetzen, wenn die Luft brennt und wirklich ein Top-Mann gefordert ist. Und Sandro, ja, wenn der Sandro Scherer zum Beispiel im VAR sitzt, und alle anderen Schiris, wenn er etwas sagt, natürlich schon auch wissen, der Beste ist dort. Natürlich ein Riesengewicht, sein Wort.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, auch die Kleinsten, Und die weniger Guten haben eigentlich Recht auf die Besten. Da müssen wir auch wieder das diskutieren miteinander. Sicher ist vielleicht eben, es geht vielleicht ein bisschen um andere Situationen, aber auch sehr gute Spieler, sehr gute Schiedsrichter, sehr gute Trainer machen einfach auch Fehler. Und ich glaube, dort in der Art und Weise, wie man diese Sachen dokumentiert, müssen wir sicher auch ein bisschen auch unterhalten.
Andi, du hast es vorhin gerade schon angesprochen, wir hatten die GÖP gehabt, vor letzter Woche. Dort hat es keinen Bar gegeben. Dort hat es zum Beispiel auch Situationen gegeben. Ich erinnere an den ersten Penalty, wo Steven Zuber dann gehabt hat. Das war ein Hands, wo man nicht richtig gesehen hat. Oder man hat dann gesehen in den Fernsehbildern, ob es ein Hands ist oder nicht. Wobei Hands ist immer so gross gefächert. Hands ist, ich glaube, da könnte man eine ganze Sendung über Hands oder nicht Hands füllen. Aber dort ist ja kein Wort zum Zug gekommen. Und es war dann aber auch keine Diskussion gewesen, oder? Also werden Diskussionen grösser? Wird es mehr diskutiert durch das, dass wir jetzt eben die Position vom VAR haben? Oder das Mittel, das Stilmittel haben vom VAR?
Wir haben sogar einmal eine eigene Sendung gehabt, mit dem Dani selber. Das, was ich einfach kritisiere, wenn man dem so will, wenn du Schiedsrichter bist, dann siehst du relativ schnell anhand von der Reaktion vom Gegner, wenn du ein bisschen schaust, was passiert. Also ist es Hand, ist es nicht Hand, ist es faul, ist es nicht faul. Vielmals siehst du anhand, dort passiert es faul und die anderen nebendran machen schon so, ja. Dann weisst du, es ist Penalty. Ja. Und die Beobachtungsgabe fehlt mir ein bisschen. Selbstverständlich, du hast recht, wir haben sehr gute Schiedsrichter, wir haben halt solche, die
am gut werden sind.
Ja, oder so. Oder halt, das ist wie im Fußball. Es gibt solche, die sind talentierter und solche, die halt weniger talentiert sind in der Super League. Aber ich glaube schon, dass jetzt mit dem VAR und auch die Schiedsrichter schon einen guten Job machen. Was ich auch würde begrüßen, ist, dass man hin und wieder einfach einmal den Schiedsrichter nach dem Match auch Stellung nehmen lässt. Und da geht es nicht um den Schiedsrichter glorifizieren oder den Schiedsrichter in der Öffentlichkeit zur Schau stellen, sondern es geht darum, dass ein Schiedsrichter auch die Möglichkeit bekommt, plausibel zu erklären, warum hat er das entschieden in dieser Situation, aber auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, ja, es tut mir leid, ich habe dort einen Fehler gemacht. Das macht ja nur menschlich. Der Fußball lebt auch von Fehlern. Und am Ende des Tages ist es so, und da kann mir jeder erzählen, was er will, Entscheidungen tun sich auf eine Saison ausgleichen. Du profitierst schon mal und du wirst benachteiligt. Ist einfach so. Am Ende der Saison ist es immer ausgeglichen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es sicher einmal noch wieder interessant wäre, wenn man, sie sind ja die ganze Zeit im Kontakt, auch im Moor. Also so einen Abfolg halt wieder einmal ein bisschen erklären und zeigen, was da alles abläuft, um ein gewisses Verständnis anzubringen, wäre sicher auch noch eine wichtige Idee.
Mit dem, was du gerade gesagt hast, Martin, mit dem Knopf im Ohr, die sind ja immer wieder auch, ob es abgelenkt ist, das ist, sei dahingestellt, aber dann kommen wir zu dem, wo du sagst, die Auffassungsgabe. Vielleicht leiden die ein bisschen, weil ich meine, das ist nonstop eine Beschallung, die du hast mit weiterspielen, gut laufen lassen und haben wir auch schon gehört, oder? Ist das vielleicht auch ein bisschen das, was du gelernt hast als Schiedsrichter? Eben die Auffassungsgabe, das Anschauen, das Kommunizieren mit den Spielern, das Feine ins Auge schauen und merken, was haben wir. Geht das vielleicht auch ein bisschen verloren, weil man sich dann eben in gewissen Punkten auf den VAR verlassen oder sollte verlassen?
Ja, wahrscheinlich, wenn du einen doppelten Boden hast, bist du vielleicht 2-3% weniger konzentriert und denkst, ja, der andere schaut es dann schon noch genau an. Kann schon sein, ein Stück weit, aber...
Ja gut, aber die beste Leistung bringt dir ein Schiedsrichter, wenn du den VAR nicht brauchst.
Ja.
Das ist ja so. Also ich glaube nicht, dass der Dani Wermelinger das lässig findet, wenn einer pfifft und 35 Mal der VAR intervenieren musste, nur weil das der doppelte Boden ist. Das glaube ich nicht.
Nein, ich glaube, also für die Persönlichkeitsbildung wirst du auf das müssen hinschaffen, dass die Schiris wirklich den Mut haben, immer selber alles ums Verrecken entscheiden zu wollen. Gefahr, dass du dich eben zurücklehnen willst. Also du kannst zurücklehnen. Die ist ein bisschen da, weißt? Dass du sagst, wir sind im Team, wir lösen das zusammen. Nein, ich bin der hier steht. Oder wenn du die Schiris ausbildest, ich entscheide.
Können wir zum Abschluss von diesem Thema noch auf einen Punkt kommen, was wäre der nächste Schritt, den wir machen? oder wo man sollte oder machen. Wir haben es vorher gesagt, im Hockey, im Football, überall wird es kommuniziert. Es wird jetzt auch, eben, ist auch schon in gewissen Stadien, wird angestanden, wird kommuniziert. Du, Alex, hast gesagt, das sei fantastisch. Bei ihm habe ich leuchtende Augen gesehen, weil es um Entertainment geht. Ist das vielleicht der nächste Schritt, wo sich unsere Schiedsrichter oder auch eben der Herr Wermelinger müssen mal durchspielen, die Gedanken, dass man das vielleicht könnte machen oder vielleicht auch die Audiospur, gewisse Audiodateien können freilegen.
Ich maß mir nicht an zu sagen, was der Dani Wermelinger muss machen oder nicht muss machen. Wenn du mich fragst, was hast du für Ideen, dann würde ich sicher mehr Schiedsrichter teilhaben im Stadion bei den Entscheidungen, so dass auch der Fan gehört. Dann würde ich eine grössere Plattform nach dem Spiel auch geben. Dort muss man einfach diskutieren, will man das oder will man es nicht. Aber ich würde das noch sehr begrüßen, wenn ein Schiedsrichter so ein bisschen, nur eine Minute bei zwei, drei Situationen könnte erklären, warum habe ich das so gepfiffen. Bodycam ist etwas, weil das macht es transparenter und da überlegst du als Spieler zweimal, ob du auf den Schiedsrichter gehst und irgendwelche, weiß nicht was, schreist, wenn du weißt, dass die ganze Schweiz oder zumindest die im Stadion sind oder die im Fernsehen schauen, das sehen. Also da gibt es schon
kannst mehrere Möglichkeiten. Kannst du ein Beispiel sagen, was du mal so gesagt hast zum Schiri?
Ich?
Schon lange.
Nein, da wäre eher der Schiedsrichter in Problematik gekommen, wenn er gesagt hat, halt mal deine Fresse. Und das Vierte, immer sagen, was die anderen machen müssen, aber nie etwas selber dafür tun. Grundsätzlich glaube ich, gäbe es schon solche, die offen wären, um hin und wieder mal vielleicht einfach in einem Warraum mal begleitend dabei zu sein. Es muss ja nicht sein, dass dann die vier dort sagen, du, Alex, Benny, Admir oder wie sie alle heissen, Diego, was meinst du? Aber es geht vielleicht einmal um die Abläufe zu sehen und vielleicht dann das auch nach außen transportieren und vielleicht gleich hin und wieder mal können dürfen sagen, ja, aus der Erfahrung ist es so und so. Weil du spürst natürlich, wenn du selber Fußball gespielt hast, gewisse Sachen einfach anders als jetzt Regelbuch.
Ja. Oder? Und ein bisschen Menschlichkeit vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund stellen. Danke dir vielmals, Alex Frey, fürs Dasein. Danke vielmals, Andi Böhni. Und natürlich auch danke vielmals, Martin Andermatt, dass ihr da meine Gäste sind im heutigen Heimspiel. Euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Und vor allem wünsche ich euch jetzt noch ganz eine schöne Zeit. Tschüss zusammen.